ARD.
Ja, wir zeichnen tatsächlich die Folge an einem Donnerstag auf und ich habe gerade mal kurz überlegt, ich habe diese Woche tatsächlich schon 4 Podcast-Folgen gehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre Podcasts wirklich bei so alltäglichen Sachen, wenn ich Wäsche aufhänge, die Wohnung aufräume, beim Sport und so weiter. Also und dann echt zu unterschiedlichen Themen, aber eben häufig auch irgendwie Hintergründiges zu aktuellen politischen Ereignissen.
Ja, so ungefähr ist bei mir auch, aber ich muss sagen, ist so ein bisschen anders insofern, weil ich bin so ein ziemlich untreuer Podcast-Hörer im Sinne von, dass ich nicht so einen bestimmten Podcast habe, den ich immer höre. Also zum Beispiel, ich habe mit großer Begeisterung, also den haben wir auch gefühlt, glaube ich, alle gehört, diesen Peter Thiel-Podcast über den Aufstieg von diesem Silicon Valley-Mogul.
Yes.
Dann habe ich auch gehört, kann ich uns auch sehr empfehlen, also wer des Englischen mächtig ist, es gibt einen ganz tollen Podcast vom Economist, der heißt The Prince, über den Aufstieg von Xi Jinping. Das ist auch total spannend, also wenn man sich für China interessiert, so. Also insofern, ja, bin ich immer so ein bisschen untreu. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, um welches Thema es geht. Aber spannend ist ja grundsätzlich bei Podcasts, dass die ja häufig mal mehr in die Tiefe gehen, also was man sonst so in der Tagesaktualität vermisst.
Total. Irgendwie so ein bisschen intensiver sich mal mit Themen auseinandersetzen. Also sei es jetzt eben so Storytelling-Podcasts, die du ja angesprochen hast, oder jetzt irgendwie auch hintergründige Podcasts zu tagesaktuellen politischen Geschehnissen. Und ich muss sagen, dass man je nach Podcast teilweise wirklich so das Gefühl hat, man ist ganz nah irgendwie so an den Host dran, sitzt vielleicht teilweise sogar so mit am Küchentisch und kann so beim Denken zuhören.
Ja, das stimmt. Also ich finde auch spannend, dass ja gerade diese Nähe auch Verantwortung mit sich bringt. Also man hört einem Host zu, vertraut ihm und merkt gar nicht, wie sehr das möglicherweise die eigene Meinung beeinflussen kann. Und ich frage mich manchmal, ob man sich dessen eigentlich überhaupt bewusst ist.
Und das Ganze, diese Nähe, die du gerade angesprochen hast, das wird dann ja tatsächlich irgendwie noch verstärkt, wenn Podcasts dann sogar noch Merch anbieten. Also dann ist es ja wirklich, hat man ja das Gefühl, man ist da ganz nah dran, es ist sehr vertraut. Und die gibt's übrigens nicht nur von sogenannten Laber-Podcasts, die gibt's wirklich auch von politischen Podcasts, nur am Rande. Und deshalb wollen wir nämlich heute genau darüber sprechen, wie stark prägen Podcasts politische Meinungen und wo liegt vielleicht auch die Grenze zwischen Information, Haltung und Einfluss. Ich bin Katja Hackmann.
Und ich bin Michael Mayer. Und unser Gast diese Woche dazu ist Moritz Rödle aus dem ARD Hauptstadtstudio Berlin. Er ist Teil des Politikpodcasts Berlin Code. Hallo Moritz.
Hallo ihr beiden. Wir haben keinen Merch.
Ja, schade.
Ich wollte die Frage dann auch nochmal im Verlauf des Gesprächs stellen, aber gut, dass wir das am Anfang jetzt gleich mal geklärt haben. Aber trotz alledem jetzt für alle diejenigen, die den Podcast Berlin Code jetzt vielleicht nicht kennen, nur kurz zur Erklärung. Was ist denn sozusagen so eure Marktlücke? Also was hört man in Berlin Code?
Na, wir versuchen, die Politik in Berlin zu dekodieren, deswegen Berlin-Code. Das machen wir mit unserer Moderatorin, unserem Host Linda Zervakis, die man ja kennt aus ihrer Tagesschau-Geschichte und die ein tolles Talent dazu hat, dass sie völlig naive Fragen stellen kann und uns Korrespondentinnen und Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio damit auch Sachen entlocken kann, die wir in so einer 1:30-Schalte in der Tagesschau eher nicht sagen. Da sind wir ja immer sehr zeitlich begrenzt und können quasi nur die wirklich ganz drängenden Fragen klären und Linda schafft es dann mit uns Korrespondentinnen und Korrespondenten in so einen Gesprächsstil zu kommen und auch mal tiefer zu gehen in Themen und mal wirklich hinter die Kulissen zu blicken und Themen dann auch mal zu dekodieren. Das machen wir immer mit 2 Kolleginnen und Kollegen. Sie lädt sich quasi 2 von uns ein aus dem ARD Hauptstadtstudio, die immer fachspezifisch ausgewählt werden. Also wir haben Expertinnen und Experten für Arbeit und Soziales. Wir haben Expertinnen für die CDU. Ich bin Experte für die SPD. Also wir haben so ein Ressortprinzip im Hauptstadtstudio. Wir kümmern uns um einzelne Themen und wir dürfen dann mit Linda zusammen über Dinge reden.
Würdest du sagen, dieses Hintergründige, was du gerade angesprochen hast bei eurem Podcast, ist auch das, weshalb euer Podcast jetzt vielleicht besser funktioniert, bezogen auf einige Themen als jetzt klassische Nachrichten? Oder du hast gerade den 1:30er-Beitrag angesprochen. Ist das vielleicht auch so ein bisschen das Geheimmittel?
Na, ich glaube, wir sind eine Ergänzung. Ich glaube, beides hat absolut seine Daseinsberechtigung. Die Tagesschau ist ein Mittel, wo man ganz schnell Informationen bekommen kann als Nutzerin, als Nutzer und wo man als Korrespondent auch schnell quasi informieren kann. Aber der Podcast ergänzt das Ganze dann. Er hat einen größeren Zeitrhythmus. Also wir erscheinen einmal die Woche, immer freitags nachmittags. Es sei denn, es passiert irgendetwas Weltbewegendes, wo wir sagen, jetzt müssen wir eine Sonderfolge machen. Das passiert auch manchmal. Und da haben wir einfach dann als Ergänzung zur normalen Tagesschau-Berichterstattung mehr Zeit, um auf Themen einzugehen und ja auch ein bisschen den Wissensschatz zu heben, den es hier im ARD-Hauptstadtstudio gibt. Hier gibt es eben viele Korrespondentinnen und Korrespondenten, die sich den ganzen Tag über mit Themen beschäftigen, die die Politik hier in Berlin beschäftigt, mit Menschen sprechen, Hintergründe erfahren. Und das lässt sich eben in seinem Podcast, der immer zwischen einer halben Stunde und einer Stunde ungefähr dauert, eben viel besser erzählen als in so kurzen Formaten und ergänzt sich damit total gut.
Was ich ja auch interessant finde, ist diese längere Strecke. Also es gibt ja auch Podcasts, die gehen ja dann auch über eine Stunde. Also zum Beispiel, ich habe neulich einen ganz interessanten Satz mal gelesen von Anne Will, deren Podcast ich übrigens auch sehr empfehlen kann. Ich muss gestehen, ich war immer nicht so richtig Fan von ihrer Fernsehsendung, aber der Podcast ist wirklich toll. Da meinte sie, dass man in anderthalb Stunden, also die hat ja dann immer so primär Interviewpartner da, ne? Es sind oft Politiker, also nicht immer, aber sind doch oft Politiker. Und das in anderthalb Stunden oder vielleicht sogar zwei Stunden, dass dann es quasi unmöglich ist, sich bei dem Thema so wegzudrücken, was oft in so einem Fernsehinterview dann doch der Fall ist. Würdest du das bestätigen?
Ja, das ist sicher so. Es gibt ja auch das Zeitformat, wo man quasi so lange redet, wie es noch was zu reden gibt. Das sind tolle Formate. Ich weiß nicht so ganz genau, ob dann die also wenn man sich auf die Verlaufskurven von Hörerinnen und Hörern, wie lange die dranbleiben, ob die wirklich alle bis zum Schluss bleiben. Ich glaube eher, also unsere Erfahrung ist so, ein guter politischer Podcast dauert so eine halbe Stunde bis eine Stunde, weil es auch so Zeitrhythmen sind. Menschen fahren mit der Bahn nach Hause, brauchen da so eine halbe Stunde für und gucken sich dann auch genau an, wie lange so ein Podcast ist und hören ihn sich an. Also wir sind der Überzeugung, halbe Stunde bis Stunde ist eine super Zeit und man kann auch in so einer Zeit natürlich auch in Interviews sehr viel rausbekommen, aber man kann auch einfach sehr tief blicken in Interviews. Und was ganz wichtig ist, ihr habt gerade eben gesagt, ihr guckt das beim, was weiß ich, Wäsche machen, beim Bügeln, ihr hört das, wenn ihr kocht, wenn ihr sauber macht, so nutzen ja auch unsere Nutzerinnen und Nutzer genau diesen Podcast und dafür braucht man auch mal Erholungsphasen. Es braucht dann auch mal eine kurze kleine Anekdote, wo man auch mal abschalten kann, weil diese Dichtigkeit, die in der normalen Nachrichtenberichterstattung drin ist, die ist im Podcast eben auf eine lange Strecke eher gezogen und man muss nicht ganz aufmerksam zuhören. Und das ist auch ein großer Vorteil von Podcasts. Hm.
Meinst du, dass das auch, also du hast jetzt die Zeit angesprochen und aber ja auch irgendwie die Erzählweise, sind das zwei wichtige Punkte, die Podcasts so attraktiv machen?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also gerade die Erzählweise ist die große Stärke von Podcasts. Sie ist auch eine kleine große Schwäche von Podcasts, kann ich dann gleich noch ausführen. Es gibt ja zum Beispiel den Machtwechsel von Robin Alexander, der es geschafft hat, Politik spannend zu erzählen und in Prozessen zu erzählen und es quasi wie einen Roman zu erzählen. Das finden sehr viele Leute gut und hören diesen Podcast deswegen. Und es führt Menschen an politische Berichterstattung ran. Es hat aber natürlich auch den Nachteil, dass es wirklich primär um den Prozess geht und gar nicht so sehr um Fakten und um Hintergründe und um das, was da am Ende rauskommt und entschieden wird. Sondern das Spannende ist der Prozess, weil da Menschen miteinander interagieren und natürlich es so klassische Heldenreisen gibt am Ende. Jemand hat eine Aufgabe und scheitert daran oder andere springen ihm bei oder springen dagegen. Und das ist natürlich spannend. Da hören Leute gerne zu und deswegen kommen sie mit Politik in Berührung. Das ist eine große Stärke von solchen politischen Podcasts.
Wir wollen ja heute auch so ein bisschen darüber sprechen, welchen politischen Einfluss denn die Podcasts haben. Also ich denke mal, bei euch ist ja der politische Einfluss insofern begrenzt, weil man ja jetzt nicht unbedingt hört, welche politische Meinung Linda Zervakis oder eure anderen Hosts jetzt so haben. Aber es gibt ja schon durchaus Podcasts, also ich denke zum Beispiel so an Thilo Jung, wo man ja schon so eine ziemlich deutliche Ahnung davon hat, in welche Richtung, welche politische Richtung das da geht. Würdest du sagen, dass solche Podcasts auch ihre Berechtigung haben, also wo man sehr deutlich dann auch die Meinung des Hosts dann so mitbekommt?
Der Trend bei Podcasts ist ja eben nicht auf eine große Zielgruppe zu gehen, so ein Catch-all zu machen, wo man alle quasi umarmt und sagt, wir nehmen euch mit und wir zeigen euch hier, wie Politik funktioniert, sondern eben genau auf diese Mikrozielgruppen zu gehen. Das ist die Entwicklung, in die es gerade geht. Und natürlich birgt das die Chance, dass man eben eine große Hörerbindung bekommt, dass Leute sich mit dem Podcast identifizieren, dass sie eben nicht so wie du vorhin gesagt hast, ich bin kein treuer Podcast-Hörer, sondern dass sie treue Podcast-Hörerinnen und Hörer werden und eben ihrem Host treu bleiben und ihrem Podcast treu bleiben und ihn jede Woche auch konsumieren, wenn er dann kommt. Aber es birgt natürlich auch die Gefahr, dass sich da eine Blasenbildung noch weiter verstärkt, dass man eben der Polarisierung der Gesellschaft noch weiter beiträgt, weil Menschen nicht mehr sich andere Meinungen anhören. Wir vom Berlin-Code versuchen das deswegen ein bisschen anders zu machen. Wir sind noch so ein klassischer Catch-all-Podcast und wir versuchen multiperspektivisch an Dinge ranzugehen. Bei uns soll sich auch mal gestritten werden zwischen Korrespondentinnen und Korrespondenten und zwar nicht böse gestritten, aber mit Argumenten und Argumente ausgetauscht werden, weil man eben bei Politik Dinge aus verschiedenen Perspektiven sehen kann und es hat durchaus eine Berechtigung, sie aus verschiedenen Perspektiven zu sehen und es hat auch einen Erkenntnisgewinn, wenn man sie aus verschiedenen Perspektiven sieht. Aber das ist nicht der Trend bei Politik-Podcasts. Der Trend geht eher in die Richtung Blasenbildung.
Da siehst du diesen Trend auch für Deutschland so?
Ja, absolut. Das ist natürlich ein Trend, der aus den USA zu uns rüberkommt, wo der schon sehr viel weiter vorangeschritten ist. Aber wir sehen das absolut auch in Deutschland. Ihr habt Thilo Jung genannt. Es gibt diverse Formate. Auch Robin Alexander kommt eher von der konservativen Seite und hat eher konservative Zuhörerinnen und Zuhörer. Das funktioniert, aber es ist eine Gefahr natürlich, dass wir da eine größere Blasenbildung bekommen.
Und das siehst du dann schon als Gefahr, höre ich jetzt so raus?
Naja, gesellschaftlich ist eine Polarisierung natürlich nicht gut. Deswegen versuchen wir ja auch zu sagen, bei uns kommen die Perspektiven aus allen Richtungen und wir überlassen den Hörerinnen und Hörern am Ende, wie sie sich entscheiden und für welche Argumentation sie sich entscheiden. Aber wir geben ihnen alle Argumentationen, die wir ihnen liefern können, eben multiperspektivisch und in Podcasts, die auch vielleicht nur von einem betrieben werden, hat man eben nur eine Perspektive. Das kann Demokratie theoretisch nicht gut sein, es ist aber der Trend.
Das ist halt irgendwo schwierig. Du hast es, glaube ich, ganz am Anfang mal gesagt. Du siehst dieses Medium-Podcast als Ergänzung zu Tagesschau etc. Aber ich glaube, gerade bei jungen Leuten, das soll jetzt nicht heißen, junge Leute schauen keine Tagesschau mehr, gar nicht. Aber wir haben jetzt viel über Storytelling gesprochen, über die Art und Weise, wie dann vielleicht auch über Politik gesprochen wird, dass das vielleicht bei einer bestimmten Gruppe einfach besser ankommt und dann diese andere Seite fehlt. Wie kriegen wir das denn hin? Müssen wir dann grundsätzlich darüber nachdenken, wie können wir anders über Politik sprechen?
Also da muss man natürlich unterscheiden zwischen kommerziellen Angeboten und öffentlich-rechtlichen Angeboten. Ich spreche jetzt hier die öffentlich-rechtliche Sprache und sage, wir müssen natürlich multiperspektivisch sein und wir müssen die Podcasts als das nutzen, was sie für uns sein können, nämlich ein Einstiegstor in Politikthemen, gerade auch für junge Zielgruppen. Wir erreichen grundsätzlich politisch interessierte jüngere Menschen und dazu zählen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja im Prinzip alle, die unter 49 sind. Also unsere Zielgruppe ist so etwas zwischen 30 und 49 und wir nehmen natürlich auch Jüngere mit und wir nehmen auch einige Ältere mit. Wir haben so einen Peak bei ungefähr um die 40 Jahre alten Hörerinnen und Hörer und wir versuchen Leute zu bekommen, die Politik interessiert sind, die aber auch so ein bisschen, und das kann jeder vielleicht auch bei sich selbst feststellen, so ein bisschen nachrichtenmüde geworden sind, die eben nicht mehr sofort jede Meldung und jede Eilmeldung konsumieren und vielleicht auch sagen, oh, muss ich mir heute die Tagesschau noch angucken? Ist das nicht was, was mich belastet? Und denen wollen wir quasi am Freitagnachmittag und am Samstagmorgen, das ist auch ein starker Tag für uns, so etwas bieten wie, wir erzählen euch nochmal das Wichtigste oder die wichtigsten Themen der Woche aus mehreren Perspektiven und dann könnt ihr, wenn ihr auf dem Markt Freunde trefft oder wenn ihr euch heute Abend mit Freunden trefft, dann seid ihr auf einem Stand, wo ihr mitdiskutieren könnt.
Es scheint ja jetzt auch so einen gewissen Boom an Politik-Podcasts zu geben. Also diese Art der Politikvermittlung scheint ja auch sehr gut anzukommen derzeit. Wie siehst du das?
Ja, Podcast wird zum Massenphänomen. Wenn selbst Phoenix jetzt einen Podcast hat, kann man das so sagen. Podcast wird zum Massenphänomen. Die einzelnen Abrufzahlen sind noch nicht vergleichbar mit ganz großen Fernsehsendungen. Also wir erreichen in der Tagesschau 20 Uhr im Durchschnitt immer noch zwischen 9 und 11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist natürlich eine riesige Zahl. Die ist mit Podcast natürlich im Moment noch nicht vergleichbar, obwohl es einige kommerzielle Anbieter auch gibt, die durchaus in der Monatszahl auch Millionen Abrufe haben. Das ist ein wachsender Markt und wir müssen beobachten, wo es hingeht.
Gerade wenn wir jetzt von diesem wachsenden Markt sprechen, also es sind unwahrscheinlich viele Menschen, die Podcasts hören, auch jetzt im Politikbereich. Wie ist das denn bei dir? Es gibt ja schon auch HörerInnen, die sagen, wir vertrauen eben wegen diesem Nähegefühl Podcast-Stimmen irgendwie mehr als jetzt so einer anonymen Nachrichtenstimme. Wenn du jetzt im Podcast bist, bei eurem Podcast, hast du ein anderes Verantwortungsgefühl deshalb, als wenn du jetzt, sag ich mal, normale Politikberichterstattung machst?
Das weiß ich nicht, ob das für uns wirklich so gilt, weil wir natürlich als Öffentlich-Rechtliche in großen Marken funktionieren. Also wir funktionieren in der Tagesschau, wir funktionieren im Bericht aus Berlin und wir funktionieren eben auch im Berlin-Code. Und bei uns ist die Marke der Star und nicht so sehr derjenige, der es erzählt. Mhm. Also ich sage mal, als Korrespondent bin ich austauschbar, aber die Marke ist natürlich nicht austauschbar. Die generiert das Vertrauen der Zuschauerinnen und Zuschauer, weil sie wissen, dass wir seit Jahrzehnten verlässliche Nachrichtenberichterstattung machen. Aber wir haben natürlich trotzdem bewusst Linda Zervakis gewählt, weil sie ein bekanntes Gesicht ist, auch noch immer, obwohl sie da lange nicht mehr ist, eine bekannte Tagesschau-Sprecherin war und dadurch ein Vertrauensverhältnis zu Hörerinnen und Hörern aufbauen kann. Und wir merken auch, dass natürlich der Name und die Person Linda Zervakis dazu führt, dass Menschen uns vertrauen und uns hören. Und das ist ganz wichtig, dass wir eben diesen Anker Linda Zervakis haben.
Ich würde gerne am Schluss nochmal auf was anderes kommen, und zwar, weil es gibt ja jetzt mal so eine Debatte, dass die ARD hier und da zu links daherkommt. Also das ist nicht meine Meinung, sondern was man jetzt irgendwie in der Berichterstattung so liest. Ich bin ja schon so alt, um mich daran erinnern zu können, es gab ja mal diese Fernsehsendung mit Bodo Hauser und Ulrich Kienzle. Also der eine eher konservativ, der andere eher progressiv oder links oder so. Könntest du dir sowas eigentlich auch im Podcast vorstellen, dass man da irgendwie auch so ein Streitgespräch mal macht? Weil das wäre ja unter Umständen auch spannend.
Das gibt es ja schon. Wir haben Perspektiven, die eher von der linken Seite kommen, zum Beispiel Monitor in der ARD. Wir haben Perspektiven, die eher aus einer konservativen Perspektive heraus Dinge betrachten. Café Extra Schwarz heißt das vom Bayerischen Rundfunk zum Beispiel, mit dem Kollegen Oliver Meyer-Rüth, der hier auch mal Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio war. Und wir als Berlin-Code versuchen ja tatsächlich nicht bewusst jemand Konservatives hier reinzusetzen und jemand Linkes, die sich dann darüber unterhalten, wie das ist, sondern wir schauen, dass wir verschiedene Menschen hier haben und die bringen alle ihren Erfahrungshorizont mit und sehen Dinge automatisch aus verschiedenen Blickwinkeln. Und wir kennen natürlich auch die Blickwinkel unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten und unserer Kolleginnen und Kollegen und würden uns aber niemals sagen, dass wir jetzt hier ein Links-Rechts-Streitgespräch machen, sondern wir bringen halt verschiedene Perspektiven ein und das ist am Ende sehr angenehm zu hören.
Ich hätte noch eine letzte Frage, und zwar hast du viel davon geredet, was quasi die Idee eures Podcasts ist, was ihr euch davon erhofft, aber hattet ihr denn auch schon mal so Feedback oder bekommt ihr häufiger Feedback auch so nach dem Motto, hey, dank eurem Podcast habe ich irgendwie wieder einen Zugang zu Politik gefunden oder habe vielleicht auch das und das besser verstanden, habe das Thema jetzt das erste Mal irgendwie so richtig durchblickt?
Also solche Mails kriegen wir tatsächlich regelmäßig, schreiben uns Leute, dass sie, die sagen dann erstmal, also erstmal möchte ich sagen, toller Podcast, tolle Moderatorin, Linda Zervakis macht das ganz toll, aber ihr habt da und da das und das gesagt. Da hätte man doch sagen müssen, dass das eigentlich ganz anders ist. Also Menschen reiben sich eher so an Positionen, die hier, an Thesen, die hier verbreitet werden. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, deswegen machen wir diese Thesen ja. Und die kriegen auch alle ein Feedback, denen schreiben wir, ja, das kann man auch wahrscheinlich auch so sehen, wie sie das sehen oder wie ihr das seht, aber der Korrespondent oder die Korrespondentin hat es halt von der anderen Seite gesehen. Unser Feedback kommt ganz viel über Thesen und der Reibungskraft an diesen Thesen.
Okay, dann werden wir in die nächste Folge Berlin-Code reinhören. Moritz Röhle aus dem Hauptstadtstudio Berlin, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön.
Danke.
Gerne.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.